Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Die 14 Tage sind um, wir sind wieder da.
Hallo.
Was soll ich sagen? Es ist die vorletzte Folge vor der Sommerpause.
Oh.
Ja, also ihr habt richtig gehört, wir machen dieses Jahr eine Sommerpause, einen Monat lang. Es gibt jetzt diese Folge noch und in 14 Tagen noch eine Folge. Und dann setzen wir genau zwei Folgen aus, also 4 Wochen.
Ja.
Weil ich dann bei meiner Familie im Urlaub bin. Und genau, also wir haben ja jetzt alle 14 Tage eine Folge rausgebracht, seit Januar 2024. Und deswegen hoffe ich mal, oder wir hoffen, dass ihr uns das nicht übel nehmt, wenn wir dann einfach mal zwei Folgen aussetzen.
Werden sie überleben, denke ich.
Das denke ich auch. Und dann muss ich noch in eigener Sache erzählen, unbezahlte Werbung. Wer es nämlich nicht gesehen hat auf meinem TikTok- oder Instagram-Kanal, ich habe mir etwas gekauft aus der Kategorie, braucht man nicht, ist aber cool, wenn man es hat. Und zwar The Flight Wall. Ein LED, also eine LED-Anzeige, die in einem Radius von bis zu 18 Kilometern alle Flugzeuge anzeigt, die hier so rumfliegen. Und ich könnte meinen Standort zum Beispiel auch egal wohin auf der ganzen Welt versetzen. Ich kann mit dem Ding auch nur einen Flug tracken. Also wenn du das nächste Mal wieder meinst, du musst irgendwie um die halbe Welt fliegen, kann ich mir auch nur dich anzeigen lassen.
Echt?
Ja. Mit cool. Flughöhe, mit Geschwindigkeit, mit dem Airline-Logo ja. Und so weiter und so fort.
Nächstes Jahr geht's wohl wieder nach Korea, hoffe ich.
Dann werde ich dich verfolgen auf meiner Flightwall.
Also kann ich ja beruhigt sein.
Ja. Also wie gesagt, schaut euch das mal an, wenn ihr auf sowas Bock habt. Unbezahlte Werbung, aber ich find's wirklich grandios. Ich liebe das Ding total. Und damit bin ich, glaube ich, auch in eigener Sache jetzt fertig. Und ich würde sagen, wir steigen dann ein. Und heute brauche ich ein bisschen deine Hilfe, weil ich weiß ja, dass du Türkisch sprichst.
Ja, ein bisschen, ja.
Ich ja eher nicht so.
Ja.
Und wir haben so ein paar türkische Namen dabei, bei denen du mir gerne helfen darfst.
Okay, ich versuche es, ob ich das noch drauf habe.
Denn wir sprechen heute über einen Fall, der sich in unserem Nachbarland, den Niederlanden, zugetragen hat. Und dabei spielt eine Airline eine Hauptrolle, über die wir, glaube ich, noch nicht gesprochen haben, nämlich Turkish Airlines. Ich glaube, da haben wir wirklich noch nicht drüber gesprochen.
Nee, über Türkisch noch nicht, nein.
Ist aber wirklich eine große Airline, denn Stand 2026 hat sie im Moment eine Flotte von 412 Flugzeugen und kann so unter anderem auch mit so Codeshare-Abkommen über 330 Flugziele anbieten. Außerdem, oder das Ganze ist auch nur möglich, weil sie unter anderem Mitglied der Star Alliance ist, wie auch die Lufthansa zum Beispiel. 49,12% gehören dem türkischen Staat und 50,88% werden an der türkischen Börse gehandelt. Gegründet 1933 mit 5 kleinen Flugzeugen, ist sie heute Arbeitgeber für rund 40.000 Menschen. Ihre Basis ist am Flughafen Istanbul, der im Oktober 2018 eröffnet wurde und im April 2019 den Flughafen Istanbul Atatürk ablöste. Und mittlerweile einer der größten Flughäfen weltweit ist, zumindest was das Passagieraufkommen angeht, ist da sogar in den Top 10, nämlich auf Platz 7. Und Nadja, was glaubst du, ist der größte Flughafen mit den meisten Passagieren weltweit?
Weiß ich nicht. Weiß ich echt nicht.
Also als ich...
Da habe ich mich auch noch nie mit befasst.
Also ich auch nicht, aber wenn du jetzt einfach mal so ins Blaue raten müsstest.
Der größte...
Ja, also vom Passagieraufkommen. Nicht von der Fläche her, sondern Passagieraufkommen.
Weiß ich nicht, Washington oder Amerika. Da.
Ey. Ich hätte ja tatsächlich an so ein Drehkreuz wie Dubai oder Doha gedacht.
Mhm.
Und es ist aber tatsächlich der Atlanta Hartsfield-Jackson Airport. Ich wollte noch nie gehört.
Nee, wo ist denn der?
In Atlanta.
In Atlanta, also Amerika.
Ja, ja, genau.
Ja, siehst du, ich bin gut.
Ja, aber da, also ja. Da wäre ich im Leben nicht drauf.
Aber Amerika habe ich mir schon gedacht, aber Atlanta hätte ich habe jetzt eher gedacht, so Washington, New York, also da, wo die da landen.
Ja. Aber genug gesabbelt. Kommen wir jetzt mal zum 25. Februar 2009. Geflogen wird mit einer Boeing 737-8F2 und damit einem Flugzeug aus der 800er-Serie. 4.991 Flugzeuge dieses Typs wurden bestellt und bis auf 2 wurden auch alle ausgeliefert. Turkish Airlines hatte 52 davon. Sie ist 39,5 Meter lang, bei einer Spannweite von 35,79 Metern, Zumindest, wenn man die Winglets mitrechnet. Ohne die ist die Spannweite fast 1,5 Meter kürzer. Maximal bietet sie Platz für 189 Passagiere bei einer Reichweite von maximal 6.650 Kilometern. Und die 737, über die wir heute sprechen, trug die Kennung TC-JGE, Fabriknummer 29.789, und absolvierte ihren Erstflug im Januar 2002. Getauft wurde sie danach auf den Namen, da siehst du, kannst du mir schon das erste Mal helfen.
Ja, Frage ist, es beim G einen Strich über, dann ist das ein Jumuchak G, das wird nicht mitgesprochen, also heißt das Tekirida.
Okay, gut, auf diesen Namen wurde das Flugzeug also getauft. Schauen wir uns jetzt noch die Besatzung an und dann geht's nämlich auch schon los. Die Kabinencrew besteht aus 3 Flugbegleiterinnen und einem Flugbegleiter. Diese 4 kümmern sich am heutigen Tag um 128 Passagiere, inklusive 4 Ingenieure von Boeing. Im Cockpit Kapitän und Fluglehrer
Hassan Tassin Arison.
Der 54-Jährige war früher Flottenkommandant bei der türkischen Luftwaffe, ist am heutigen Tag im Jahr 2009 allerdings schon seit 13 Jahren bei Turkish Airlines und gehört dort zu den erfahrensten Piloten. Der First Officer dieses Flugs war eigentlich
Olgay Özgür.
Doch der 28-Jährige nahm heute auf dem Notsitz im Cockpit Platz. Denn auf dem eigentlichen Sitz des First Officers sitzt heute der 42 Jahre alte
Murat Ceser.
Siehst du, das haben wir doch mal gut hingekriegt.
Hoffe ich.
Denn der sitzt da, weil er gerade in der Ausbildung zum First Officer ist, also auf Linienflügen. Und jetzt habe ich dann auch, glaube ich, schon alles und es kann endlich losgehen. Es ist 6.22 Uhr Weltzeit, als Turkish Airlines Flug 1951 vom Flughafen Istanbul Atatürk abhebt und sich auf den Weg nach Amsterdam Schiphol macht. Und ich weiß, Schiphol ist falsch ausgesprochen. Ich glaube, es heißt sowas wie Schiphol. Aber
okay, wir sagen Schiphol.
Wir wissen, was gemeint
ist. Ja, ich hoffe, ihr auch.
Geplante Landung in etwa 3 Stunden. Der Flug verläuft ruhig, die Sonne scheint über den Wolken und es vergeht die Zeit wie im Flug. Entschuldigt das kleine Wortspiel. Und dann ist es auch bald soweit und die Crew bereitet sich auf den Landeanflug vor. Geplant ist eine Landung auf Landebahn 18 rechts mit Hilfe des Instrumentenlandesystems, kurz ILS. Der Gleitpfad des ILS kann sowohl von oben als auch von unten angeflogen werden, je nachdem, auf welcher Höhe sich das Flugzeug befindet. Und eigentlich ist es hier ein Standardverfahren, den Gleitpfad von oben anzufliegen. Dafür waren sie allerdings noch viel zu hoch und es musste schnell gehen. Noch fliegt der Autopilot mit der automatischen Schubregelung. Der Kapitän
Arison
bemerkt, dass das alles noch viel zu schnell ist und sein Schüler auch noch nicht so ganz hinterherkommt. Deshalb betätigt er selbst die Klappen. Dies teilt er ihm aber mit, genauso wie es eben sein soll. Bremsklappen ausfahren und Fahrwerk raus. Nun heißt es weiter, Checkliste abarbeiten. Etwa 400 Meter über dem Boden und nur 1,5 Kilometer vom Flughafen entfernt, beginnen aber plötzlich die Stickshaker zu rütteln. Eine Warnung vor einem möglichen Strömungsabriss. Und jetzt bemerken auch die Piloten, dass ihre Fluggeschwindigkeit zu gering ist. Deshalb vollen Schub auf die 2 Triebwerke. Aber es ist zu spät. Sie sind schon zu tief gesunken. Um 9.26 Uhr Weltzeit stürzt die Boeing 737 ungefähr 1,5 Kilometer nördlich der geplanten Landebahn 18 rechts auf ein Feld. Die Maschine bricht in 3 Teile, beginnt aber zum Glück nicht zu brennen. Später findet man beide Triebwerke in etwa 100 Meter Entfernung vor dem Wrack. Rettungskräfte sind innerhalb kürzester Zeit am Unglücksort und es gibt Überlebende. Von den insgesamt 135 Menschen an Bord sterben 9. Darunter auch die 3 Piloten. Weitere 120 Menschen sind teils schwer verletzt.
Aber wie konnte das passieren?
Ja, genau das sollen jetzt die Flugunfallermittler erklären. Geleitet von der Dutch Safety Board werden sie von einem Expertenteam von Turkish Airlines und dem NTSB aus den USA unterstützt. Dazu kommen nachher aber auch noch Berater von Boeing, der FAA, der türkischen Generaldirektion für Zivilluftfahrt, kurz SHGM, der AAIB aus Großbritannien und dem BEA aus Frankreich.
Das sind aber diesmal viele.
Das habe ich mir auch gedacht.
Wahnsinn.
Aber es ist eben wichtig, dass sie jetzt schnell und vor allem zu 100% herausfinden, was wirklich passiert ist. Denn die Boeing 737 war zu dem Zeitpunkt des Absturzes das meistverkaufte Flugzeug der Welt. Mittlerweile ist das nicht mehr so, denn die A320-Familie von Airbus hat sie abgelöst. Aber das jetzt nur am Rande. Lasst uns jetzt gemeinsam die Ermittlungen langsam aufdröseln. Was den Beamten direkt als erstes auffällt, sind Parallelen zu einem Fall knapp ein Jahr zuvor. Nämlich British Airways Flug 38. Und über diesen Fall, als die Triebwerke nicht mehr reagierten und das eben so plötzlich und kurz vor der Landung, dass die Boeing 777 kurz vor der Landebahn hart aufsetzte, haben wir in unserem Podcast auch schon drüber gesprochen. Damals war die Ursache vermutlich Eisbildung im Kraftstoffsystem, doch der Unfallbericht dazu erschien erst im Februar 2010. Somit war die Ursache während dieses Absturzes, über den wir heute sprechen, noch gar nicht ermittelt. Man erkannte eben nur diese Ähnlichkeiten.
Ja, aber wenn das die gleiche Ursache gewesen wäre, würden wir uns doch heute gar nicht mehr drüber unterhalten.
Das könnte stimmen. Lass so, dich denk, überraschen.
Denke ich mal, also.
Ja. Kommen wir noch zu den Flugschreibern. Denn diese werden relativ fix geborgen und es gibt ja auch noch die Überlebenden. Aber alle sagen das Gleiche. Es war alles ganz normal, bis es eine kurze Turbulenz gab und die Boeing 737 dann plötzlich absackte und auf dem Boden aufschlug. Und das sehen die Beamten eben auch anhand der Verteilung der Trümmer. Denn anhand dessen kann davon ausgegangen werden, dass sie nicht mehr sehr hoch waren und schon gar nicht schnell gewesen sein können. Deshalb beginnen sie nun mit dem Ausschlussverfahren. Und dabei sehen sie sich zuallererst die Triebwerke an. Denn es gab kein Feuer, wie wir wissen. War es also vielleicht ganz einfach, dass kein Treibstoff mehr vorhanden war? Nein, denn Treibstoff war noch vorhanden und auch die Triebwerke liefen anscheinend noch.
Aber du hast doch eben noch was von Turbulenzen erzählt. Hat das eventuell damit zu tun?
Das ist der nächste Verdacht, dem sie nachgehen.
Aber so weit unten Turbulenzen?
Ja.
Okay.
Denn es könnte nämlich so ein sogenannter Downburst gewesen sein.
Okay.
Und über einen Downburst haben wir auch schon gesprochen. Das ist quasi eine Fallböe, die bei starkem Regen oder Gewitter auftreten kann. Und dabei stürzen kalte Luftmassen nach unten, knallen dann auf den Boden und breiten sich von dort explosionsartig aus. Ähnlich, und das Beispiel habe ich beim letzten Mal, als wir über so einen ähnlichen Fall schon gesprochen haben, benutzt. Das ist wie wenn du Wasser aufdrehst in der Spüle und der Wasserstrahl platscht quasi unten auf den Boden der Spüle und verteilt sich dann so und spritzt zur Seite. So in etwa kann man sich das vorstellen, nur eben mit Wind.
Okay.
Von der Wetterlage selbst an diesem Morgen in Amsterdam könnte es möglich gewesen sein, dass es eben zu diesem Phänomen gekommen ist. Doch sicher kann das nur der Flugdatenschreiber zeigen. Denn wenn es so war, hätte er es aufgezeichnet. Aber dieser zeigt keine Böen zu diesem Zeitpunkt. Deshalb schauen Sie sich nun an, warum im Cockpit ein Pilot mehr saß als eigentlich geplant.
Ja, aber einer davon war doch in der Ausbildung. Oder?
Ganz genau.
Ja.
Neu bei der Airline sollte er Linienflüge und auch den Anflug auf Amsterdam Schiphol kennenlernen. Dann haben wir eben den Kapitän und da dieser dann eh schon viel zu tun hat, gab es eben noch den dritten im Bunde als Sicherheitspiloten, der alles überwachen sollte. Im Stimmrekorder ist zu hören, dass der Landeanflug bei einer Höhe von ca. 2600 Metern beginnt. Also der Endanflug. Soweit erstmal nicht schlimm. Aber es ist zusätzlich ein Alarmton zu hören. Der Kapitän scheint diesen immer und immer wieder auszumachen, doch schon kurze Zeit später ertönt er wieder. Es ist der Alarm der Fahrwerkskonfiguration.
Und was bedeutet das?
Ja, das Flugzeug möchte Ihnen mitteilen, dass Sie bitte das Fahrwerk ausfahren sollen.
Hm.
Doch auch die Ermittler wissen, dass sie dafür eigentlich noch zu hoch waren. Und hier kommt jetzt wieder der Flugdatenschreiber mit ins Spiel. Denn laut den Aufzeichnungen zeigt ein Höhenmesser, und zwar der Radarhöhenmesser an, dass sie eben nicht mehr in einer Höhe von 2000 Metern waren, sondern angeblich schon am Boden.
Ja, okay.
Ja, das dachte ich mir auch.
Aber
es gibt zwei verschiedene Höhenmesser. Einen, der den Luftdruck misst und dadurch die Höhe über dem Meeresspiegel angeben kann. Das ist der barometrische Höhenmesser. Und einen zweiten sogenannten Radarhöhenmesser. Dieser sendet Signale vom Flugzeug aus an den Boden und misst die Höhe dann anhand der Strahlen, die vom Boden zurückkommen. Und damit ist er auch genauer als eben der barometrische mit dem Luftdruck. Das Ganze wird mit zwei Sensoren gemessen, beziehungsweise es gibt vier Antennen. Zwei senden diese Radarsignale aus und zwei Sensoren nehmen das, was zurückkommt, wieder in Empfang. Und dadurch bekommt jeder Pilot einen eigenen Wert auf seinen Höhenmesser angezeigt. Verstehst du, was ich meine?
Ja, damit sie die richtige Höhe noch haben, obwohl vielleicht mal eine ausfällt.
Genau, damit jeder auf seinem Display das sehen kann. Und genau so scheint es nämlich bei dem Kapitän gewesen zu sein. Doch es klingt auf den Stimmrekorderaufnahmen auch so, als wüsste er das. Wie war der Anflug sonst? Um die Frage zu klären, geht's nun zu den Lotsen. Der berichtet, etwa 17 Kilometer vor dem Flughafen konnte bzw. sollte Turkish Airlines Flug 1591 so eindrehen, um die richtige Position vom ILS auf Piste 18 rechts zu treffen. Dieser Leitstrahl sollte sie dann mit Hilfe des Autopiloten bis kurz vor die Landebahn leiten. Und sie erreichten den Leitstrahl auch in etwa 10 Kilometer Entfernung vor dem Aufsetzpunkt. Bei der weiteren Durchsicht der Konversation mit dem Lotsen zeigt sich, dass der letzte Kurswechsel bzw. die Korrektur zu nah an der Landebahn geschieht. Wäre dies früher passiert, hätten sie den Leitstrahl des ILS von unten anfliegen können, so wie es auch in den internationalen Richtlinien gefordert wird.
Ja, aber gefordert heißt ja nicht muss, oder? Also eigentlich, naja, doch, eigentlich ist fordern.
Nee, fordern ist kein Muss.
Ist kein Muss, ah, okay.
Und damals war es auch so. Also ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war es so, dass Amsterdam Schiphol, da war es völlig normal, dass der Leitstrahl des ILS von oben angeflogen wird. Dadurch, beziehungsweise dabei, muss die Crew die Maschine aber zügig verlangsamen und schnell sinken, um eben diesen Leitstrahl zu erreichen. Das Ganze erfordert mehr Konzentration und schnelle Reaktion. Ein Grund könnte also sein, dass sie einfach überfordert waren. Auf den Aufnahmen des Stimmrekorders ist zu hören, dass sie zu spät dran waren mit ihren Checklisten. Denn eigentlich sollten sie diese schon in einer Höhe von 1000 Fuß erledigt haben. Und eben nicht erst bei 460, wo sie jetzt aktuell gerade sind. Aber die Ermittlungen ergeben auch, dass sich zumindest der Lotse korrekt verhielt. Und was noch dazu kommt ist, dass dazwischen, also immer wieder das Alarmsignal ertönt und der Kapitän es immer wieder wegdrückte.
Ja, aber sie wussten ja, dass der Höhenmesser das verursacht hat. Also werden sie ja bestimmt nicht auf die Höhe, also sich auf die Höhe verlassen haben.
Ja, genau. Also da sind sich die Ermittler noch nicht sicher, aber so in die Richtung wird's gehen. Denn selbst wenn das so wäre, ist das nicht der einzige Grund, warum sie abgestürzt sind. Die sind sich sicher, dass es noch einen weiteren Grund gibt, weil sie haben ja auch zwei Höhenmesser. Das Backup-System quasi. Und auch das verspätete Durchgehen der Landecheckliste ist eigentlich kein Grund, warum die Maschine jetzt wirklich abgestürzt ist. Was aber anhand des Flugdatenschreibers auffällt und komisch ist, ist, dass sich die Triebwerke noch kurz vor dem Crash im Leerlauf befanden. Stellt sich die Frage, warum? Aber das versuchen sie jetzt herauszufinden. Anscheinend befanden sich die Triebwerke nämlich im Retard-Flare-Mode und dabei schaltet die Maschine die Triebwerke automatisch in den Leerlauf, nimmt die Nase ein paar Grad nach oben. Allerdings ist das eigentlich nur für die Beendigung des Sinkfluges, also für die Landung vorgesehen und nicht mitten im Flug. Das ist das, was man immer sieht, wenn sie dann so langsam drauf zugleiten, die Nase ein Stück höher, bevor sie dann direkt aufsetzen. Und dadurch sind sie eben viel zu früh in diesem Landemodus und dadurch eben viel zu langsam.
Ja, aber warum bemerkt das keiner oder hat das keiner bemerkt?
Und genau das ist die Frage. Denn die Ermittler wissen, dass ein Radarhöhenmesser defekt war und eben einen falschen Wert anzeigt. Und jetzt wissen sie aber nicht, ob sich das eventuell irgendwie auf den Autopiloten oder diesen Autothrottle ist diese automatische Schubregelung, ob sich das darauf irgendwie ausgewirkt hat. Schließlich sind das beide Hauptsysteme eines Flugzeugs.
Okay, der Autopilot ist für Kurs und Höhe zuständig und die Schubregelung für die Leistung der Triebwerke, richtig?
Ja, genau so ist es.
Aber
du bist noch ein richtiger Flugexperte.
Ja, ich sag dir das, du. Das bringt ja was, hier wirklich den Podcast zu machen.
Ja. Und die beiden Systeme arbeiten aber autark, also unabhängig voneinander. Aber nur ein Radarhöhenmesser, und zwar der vom Kapitän, liefert die Daten für die automatische Schubregelung, also eben diesen Autothrottle. Und das war ja genau der, der fehlerhaft war. Denn der Radarhöhenmesser zeigt beim Kapitän fast dauerhaft minus 8 Fuß an. Die Ermittler wollen ihn jetzt also genauer anschauen. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass es insgesamt 4 Antennen sind. 2 senden, 2 empfangen.
Ja, aber haben sie denn den Absturz unbeschadet überstanden?
Nicht wirklich. Hm. Aber tatsächlich die eine Empfangsantenne mit den fehlerhaften Daten eben schon.
Oh.
Und auch die der dazugehörige Flugcomputer funktioniert tatsächlich.
Ah, okay.
Doch es zeigt sich, dass es nicht die originalen Kontrollcomputer sind, die noch bei der Auslieferung damals verbaut
aber
waren.
Aber bitte nicht wieder ein gefälschtes Bauteil.
Wissen sie noch nicht.
Oh, okay.
Aber es zeigt sich anhand der Wartungsunterlagen, dass die Boeing 737 schon länger Probleme mit dem Radarhöhenmesser hatte. Von 1000 Flügen waren die Daten bei rund 150 davon nicht korrekt. Der Grund, warum die Kontrollcomputer knapp ein Jahr zuvor getauscht wurden.
Naja, aber das scheint ja nicht gereicht zu haben.
Ja, vor allem, weil dort auch schon mal genau diese minus 8 Fuß angezeigt wurden. Das steht nämlich so auch in den Wartungsbüchern.
Ja, aber haben Sie auch mal die Antennen getauscht oder die Computer oder nur die Computer?
Nee, Sie haben tatsächlich beides
haben
getauscht.
Sie. Ja, weiß und, man ja nicht. Ja. Heute ist ja alles möglich, du.
Nee, haben Sie getauscht und auch mehrmals. Was ich aber noch viel krasser finde, ist das, worauf die Ermittler jetzt stoßen.
Ja, bin ich ja mal gespannt.
Zu Beginn hatte ich doch erzählt, dass Turkish Airlines 52 Boeing 737 hatte.
Ja, genau.
In dem Jahr vor dem Absturz kam es insgesamt zu 235 Problemen mit dem Radarhöhenmesser. Und das nicht nur bei der Unglücksmaschine, sondern auch bei vielen anderen. Insgesamt gab es dazu 2569 Berichte.
Ja, aber warum gab es denn vorher nicht schon einen ernsthaften Unfall?
Ja.
Also zum Glück nicht, ja. Aber sei die Frage, warum da noch nichts passiert ist.
Die hätte es tatsächlich beinahe gegeben. Und zwar beide in den 48 Stunden, also in den 2 Tagen vor dem Absturz, über den wir heute sprechen. Auch hier zeigte der Radarhöhenmesser falsche Daten an und versetzte die 737 in den Retard Flare Mode. Die Triebwerke gingen also in den Leerlauf und die Nase hebte sich um ein paar Grad.
Ja, aber wieso ist da nichts passiert?
Weil die Piloten es beide Male rechtzeitig erkannten, denn es gibt eine kleine Anzeige dafür in einem ihrer Displays. Und daraufhin deaktivierten sie dieses System, erhöhten den Schub und landeten dann eben manuell.
Dann ist auch aber noch die Frage, warum die Besatzung von dem Turkish Airline Flug es nicht schaffte.
Das stimmt, aber das finden sie noch heraus. Da kommen wir jetzt zu. Denn sie finden heraus, dass die Boeing 737 genau in dem Moment in den Landemodus ging, als sie so schnell sinken mussten, um den Leitstrahl des ILS zu erreichen.
Ja, aber dann dachten sie wahrscheinlich, dass sie in den Leerlauf schalten, beziehungsweise das langsamer werden, gehöre schon dazu.
Genau so ist es.
Also so kann ich mir das vorstellen.
Ja, und genau so ist es. Keiner der 3 Piloten erkennt anscheinend die Anzeige des Retard Flare Mode. Wahrscheinlich, weil sie eben eh schon zu spät dran waren mit ihrer Landecheckliste. Und außerdem fiel ihnen auch nicht auf, dass sie immer langsamer wurden.
Ja, aber werden sie da nicht gewarnt?
Naja, in ihrem künstlichen Horizont wird links die Geschwindigkeit angezeigt. Ist die zu gering, erscheint so ein roter Balken. Und wenn dann nicht reagiert wird, kommt noch ein farbiger Rahmen dazu.
Hm, okay. Und da hat auch keiner drauf geachtet?
Nö, okay. Anscheinend nicht.
Haben alle gepennt, ja, okay.
Im Unfallbericht steht, während des Unfallfluges beim Anflug mit dem Instrumentenlandesystem und eingeschaltetem rechten Autopiloten zeigte das linke Funkhöhenmessgerät auf dem linken primären Flugdisplay eine Höhe von minus 8 Fuß an. Der fehlerhafte Wert von minus 8 Fuß führte zur Aktivierung des Retard-Flare-Modus des Autothrottles, also der automatischen Schubregelung. Dabei wurde der Schub beider Triebwerke auf ein Minimum, also den Anflugleerlauf, reduziert, um die letzte Phase der Landung vorzubereiten. Aufgrund der von der Flugsicherung vorgegebenen Anflugrichtung und Höhe wurde das Localizer-Signal 5,5 nm von der Landebahnschwelle abgefangen, sodass der Gleitpfad von oben abgefangen werden musste. Dieses verschleierte die Aktivierung des Retard-Flare-Modus und erhöhte die Arbeitsbelastung der Besatzung. Beim Unterschreiten von 1000 Fuß war der Anflug noch nicht stabilisiert, sodass die Besatzung ein Durchstartmanöver hätte einleiten müssen. Der rechte Autopilot folgte unter Verwendung der Daten des rechten Funkhöhenmessers dem Gleitpfadsignal. Während die Fluggeschwindigkeit weiter sank, nahm die Nicklage des Flugzeugs stetig zu. Die Besatzung erkannte den Geschwindigkeitsabfall und die Nickzunahme erst, als der Stickshaker aktiviert wurde. Anschließend wurde das Verfahren zur Behebung des Strömungsabrisses nicht ordnungsgemäß durchgeführt, was zum Strömungsabriss und Absturz des Flugzeugs führte. Der Knaller ist aber, dass es auch bei anderen 737 auf der ganzen Welt genau zu dem gleichen Problem kam. Also nicht nur bei diesen 52 Maschinen von Turkish Airlines, sondern es war egal, ob es in Australien war, in Kanada, den Niederlanden, auch in Österreich. Es kam immer wieder zu diesem Fehler. Mhm. Aber warum das angezeigt wurde, das konnte nie herausgefunden werden.
Krass.
Also haben sie nie gefunden. Also zumindest habe ich das bei den Recherchen nicht gefunden. Mhm. Vielleicht weiß das einer von euch, dann lassen wir uns da gerne belehren. Dann korrigiere ich das natürlich in der nächsten Folge von uns. Aber ich konnte dazu nichts finden.
Das ist ja krass.
Ja. Und ich hatte doch am Anfang erwähnt, dass noch 4 Ingenieure von Boeing an Bord waren. Zu Beginn, also die haben halt alle Überlebenden rausgeholt. Und dann wurde das Wrack quasi erstmal, durfte nur betreten werden, um die 4 Laptops zu finden. Weil diese 4 Boeing-Ingenieure waren vorher beim türkischen Militär, um da was auszuarbeiten, wie auch immer. Und das hat sich halt auf diesen Laptops befunden. Und weil sie jetzt Angst hatten, wurde da quasi erstmal alles verriegelt und verrammelt, bis sie diese 4 Laptops von Boeing gefunden haben.
Naja, gut, das hat auch wieder was mit Geheim zu tun.
Ja, und wahrscheinlich Spionage und so.
Spionage und so, ja, genau, dass die nicht da wissen, wie das alles funktioniert.
Genau.
Ah, okay.
Und wahrscheinlich wäre den Piloten das mit diesem Modus aufgefallen, wenn es nicht genau in dem Moment, wo sie so hätten, also wo sie so stark abbremsen mussten und verlangsamen mussten.
Ja.
Wahrscheinlich wäre es ihnen dann aufgefallen.
Ja, aber ich meine, wie gesagt, 9 Menschen sind schon wieder zu viel, aber trotzdem hätte das noch böse ausgehen können, ne?
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja. So ist es.
Krass, aber dass alle Piloten gestorben sind, ist ja auch schon
tragisch.
Tragisch, ne?
Ja, und der Co-Pilot, wenn ich das richtig verstanden habe, der First Officer soll noch gelebt haben, aber es dauerte halt, bis die Feuerwehr sich in dieses Cockpit schneiden konnte.
Mhm.
Und da.
Aber wahrscheinlich wäre er trotzdem durch seine schwere Verletzung wahrscheinlich gestorben.
Ja.
Ja.
Ja, damit sind wir dann am Ende der vorletzten Folge vor der Sommerpause.
Ja.
Ja, was soll ich sagen? Ich wünsche euch, wir wünschen euch zauberhaftes Wetter.
Ja.
Habt eine schöne Zeit.
Genau.
Genießt die Sommerferien. Und wir hören uns in 14 Tagen.
Alles klar. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Ja. Ach so.
Ja, läuft schon.
Ja, wunderbar.
Im Cockpit, Kapitän und Fluglehrer.
Hassan Taschen. Nein, mach mal. Taschen, ja.
Der Flug verläuft ruhig, die Sonne scheint über den Wolken und es vergeht die Zeit wie im Flug. Entschuldigt das Wortspiel.
Hä? Was?
Kommen wir noch zu den Flugschreibern. Auch hier zeigte der Radarhöhenmesser falsche Daten an und versetzte die Boeing 737 in den Retard Flared Mode. Flared? Es ist nicht der Flared Mode.
Es ist der Flared Mode.
Ja. Sie finden heraus, dass die Boeing 737 genau in dem Moment in den Landeanmodus.